herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Podcasts Radwissen. In unserem Podcast dreht sich alles um neues Radwissen. Gemeinsam mit unseren Gästinnen sprechen wir über aktuelle wissenschaftliche Studien oder Projekte aus dem Bereich Radverkehr. Wir sind gespannt auf neue Erkenntnisse, frisch aus der Forschung, für euch zusammengefasst. Der Podcast wird vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr im Rahmen des nationalen Radverkehrsplans gefördert. Ja, und wir
Ich
sind
bin Caroline Kruse, Verkehrswissenschaftlerin und Betriebswirtin sowie auch Gründerin und Geschäftsführerin von Fair Spaces.
Und ich bin Elena Steinrücke, ich bin Geografin und habe mich auf urbane Räume und nachhaltige Mobilität spezialisiert und ich bin Mitarbeiterin von Fair Spaces.
Die Vision von Fair Spaces, also unsere Vision, ist es, Räume für gerechte und nachhaltige Mobilität zu schaffen. Dies erreichen wir, indem wir Kommunen dabei unterstützen, für ihre Bevölkerung gerechte Mobilität anzubieten, die unseren Lebensraum erhält, unsere Lebensqualität verbessert und dadurch Kommunen attraktiv und zukunftsfähig macht. Raum bedeutet für uns nicht nur Verkehrsraum, sondern auch Raum zu schaffen für Teilhabe, Beteiligung und Diskussion.
Wir sprechen heute über zwei Studien, die sich mit temporären Maßnahmen als Methode der Stadt- und Verkehrsplanung beschäftigen. Dazu haben wir zwei Gästinnen eingeladen. Hallo Julia, hallo Katharina, schön, dass ihr heute dabei seid.
Hallo.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Temporäre oder provisorische Maßnahmen, auch als taktischer Urbanismus, Guerilla-Urbanismus oder Pop-up-Urbanismus bezeichnet, umfasst kostengünstige, temporäre Änderungen der gebauten Umwelt. Die Interventionen sind allgemein technisch und operativ schnell umsetzbar und leicht veränderbar. Ziel dieser ist es, die Lebensqualität der Nutzenden, zum Beispiel durch die Erhöhung von Aufenthaltsqualität oder auch der Sicherheit, kurzfristig im Verkehrsraum zu verbessern und so langfristig einen ganzheitlichen Wandel anzustoßen.
Nun möchte ich unsere erste Gästin vorstellen. Dr. Julia Jarras ist Geografin und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Verkehrsforschung des DLR, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Außerdem leitet sie das interdisziplinäre Forschungsteam Experi, welches sich mit der Frage beschäftigt, wie die Verkehrswende in Metropolregionen gelingen kann und hierzu unter anderem Realexperimente einsetzt. Julia wird uns heute die autofreie Sommerstraße Barbarossa in Berlin-Schöneberg vorstellen. Diese wurde im August 2021 vollständig für den Autoverkehr gesperrt und so umgestaltet, dass sie zum Spielen, Schlendern, Radfahren und Verweilen einlud. Das DLR hat dieses Projekt begleitet und anschließend evaluiert. Wir sind sehr gespannt auf deine Ergebnisse.
Ich freue mich, euch davon zu berichten.
Und Katharina Götting ist Doktorandin in der Experi-Forschungsteam und als wissenschaftliche Mitarbeiterin am RIFS, dem Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit des Helmholtz-Zentrum Potsdam, tätig. Dort hat sie sich mit der Pop-up-Radinfrastruktur beschäftigt und wird uns nun mehr erzählen zu der Akzeptanz und den Auswirkungen der neuen Radwege in Berlin und auch welches Potenzial Pop-up-Radwege für die Verkehrswende haben.
Ja, als Eingangsfrage, welchen wir alle unseren Gästen stellen, würde ich von euch beiden gerne einmal wissen, wie stellt ihr euch denn eure Stadt oder Gemeinde in 30 Jahren vor? Also, wenn jetzt alles nach euren Wünschen laufen würde in der Stadtplanung und Radverkehrsförderung, nennt uns gerne je drei Schlagworte. Julia, vielleicht möchtest du anfangen.
Ja, also meine drei Schlagworte wären wohltuend, grüne Lunge und Platz für vielfältige soziale Begegnungen. Und ihr seht schon, da kommen gar nicht so typische Mobilitätsbegriffe eigentlich auf, weil meiner Meinung nach es eben in Städten darum geht, ja, Begegnungen zu schaffen und eben ein Lebensumfeld zu schaffen, in dem es sich angenehm auch leben lässt. Und Mobilität natürlich sehr wichtig ist, aber es eben auch nicht nur um Mobilität geht in erster Linie, sondern Mobilität zu ermöglichen, um eben gut und gesund von A nach B zu kommen.
Und Katharina, was wären deine drei Schlagworte?
Ja, ich glaube, ich kann mich da Julia anschließen. Ich habe auch gar keine typischen Mobilitätsbegriffe gewählt, sondern ich würde sagen, sowas wie Accessibility oder Zugänglichkeit. Das heißt, dass alle Menschen, egal ob sie jetzt im S-Bahn-Ring wohnen oder eher in Brandenburg, wenn wir uns Berlin anschauen, egal welches Alter oder Mobilitätsbedürfnis sie haben, einfach, sicher und bezahlbar ihre alltäglichen Ziele mit ÖPNV oder mit dem Rad erreichen können. Außerdem finde ich es total wichtig, so dieses Konzept des Planetary Health, das heißt, dass wir überall in der Stadt gesunde Ökosysteme haben und damit auch geringere Umwelt- und Gesundheitsbelastungen an allen Orten. Und als letztes finde ich noch total spannend, so von kollektiver Resilienz zu sprechen. Das heißt, dass wir auch in der Zukunft wahrscheinlich nicht alles geklärt haben, sondern dass immer wieder unerwartete Krisen irgendwie auf uns zukommen und dass die Verwaltung und Politik in Zusammenarbeit mit BürgerInnen flexibel auf so Herausforderungen wie zum Beispiel auch Gentrifizierung oder andere Krisen reagieren kann.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer Stadt, in der ich mir ganz gut vorstellen kann zu leben. Hoffen wir mal, dass es so kommt. Ja, Julia, ich würde vielleicht anfangen mit dir. Und ihr habt ja genau dieses Projekt Sommerstraße Barbarossa durchgeführt. In verschiedenen Städten werden die sogenannten Sommerstraßen angeboten und so auch in Schöneberg in Berlin. Hier hast du zusammen mit deinem Team von Experi 2021 im Sommer die Effekte der Sommerstraße Barbarossa untersucht. Bevor wir in die konkreten Fragen gehen, kannst du uns erst einmal erklären, was genau eine Sommerstraße ist?
Ja, genau. Also die Idee der Sommerstraßen ist es, saisonal die knappe Ressource des öffentlichen Raums in Städten zu vergrößern. Das heißt, dass eben Straßen dann zu autofreien Räumen oder Plätzen werden und auch mal ganz entspannt durchquert werden können, zum Spielen genutzt werden können, begrünt sind. Das heißt, dass sich Menschen da auch treffen. Ich habe das auch selber auch schon in anderen Städten erlebt. Zum Beispiel in Malmö war ich mal, habe gesehen, wie sich da eben Menschen abends aus der Nachbarschaft einfach treffen zum Essen draußen, quasi so als erweiterten Balkon zum Nachbarschaftsplausch. Das heißt, Sommerstraßen sind im Prinzip konsumfreie Räume in der Wohnortnähe und kommen dadurch eben insbesondere den Bewohnerinnen vor Ort zugute. Und eben auch nochmal ein wichtiger Aspekt ist, dass Kinder vor Ort auch einen Platz zum Spielen bekommen und eben auch nochmal eigenständige Mobilität ermöglicht wird. Und wie das dann ganz konkret gestaltet wird, erfolgt eben auch meist in Abstimmung mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. Und diese Sommerstraßen, die gibt es eben weltweit, also wie ich schon meinte, in Malmö zum Beispiel, aber auch in anderen Städten, in Schweden, dann in New York, in Sydney. In Deutschland gibt es auch einige Beispiele, zum Beispiel München, Frankfurt, ja, Berlin jetzt eben auch. Und vor allem auch durch die Corona-Lockdowns, wo es ja ganz wichtig war, dann auch mehr Platz eben vor Ort draußen unter freiem Himmel zu haben, hat es auch nochmal so einen Aufschwung gekriegt, als Impuls eben dann ja Straßen in der direkten Wohngegend autofrei zu machen.
Okay, ja schön. Bevor ich dir weitere Fragen stelle, möchte ich erst einmal ganz kurz das Projekt vorstellen. Ihr habt die Sommerstraße wissenschaftlich begleitet. Auf die Beine gestellt wurde die Sommerstraße im Rahmen des Projektes Neue Mobilität im Kiez erfahren, mit Multimodalität zur klimaneutralen und lebenswerten Stadtquartieren, auch kurz Kiezerfahren genannt. Dabei handelt es sich um ein Pilotprojekt zur lokalen Verkehrswende, welches von September 2019 bis August 2021 in Berlin in dem Bezirk Schöneberg in der Region Schöneberg-Nord stattfand. Dort wurde in verschiedenen Veranstaltungsformaten der nachbarschaftliche Dialog bezüglich der Verkehrswende gefördert und damit ein Umdenken bezüglich des Besitzes und Gebrauchs von privaten Autos anzustoßen. Und eben ein Kernstück des Projektes war die autofreie Sommerstraße Barbarossa. Und außerdem wurde zweimal eine sogenannte Umparkkampagne durchgeführt. Dabei konnten Anwohnende für 4 Wochen ein Leben ohne ihr eigenes privates Auto einfach mal ausprobieren und haben im Gegenzug so Gutscheine von zahlreichen Mobilitätsdienstleistern erhalten. Ja, und das führt natürlich zu mehr Platz auf der Straße und auch zu einer höheren Lebensqualität im Kiez. Julia, wie genau lief denn diese autofreie Sommerstraße Barbarossa ab? Also welche temporären Angebote und Maßnahmen gab es im Rahmen dieser Sommerstraße?
Also im August 2021 war eben ein Teil von der Barbarossa-Straße komplett autofrei. Das heißt, es gab keinen Durchgangsverkehr mehr und es gab eben auch keinen ruhenden Verkehr mehr, also keine parkenden Autos. Das heißt, da ist ganz viel Fläche frei geworden und statt, ich glaube, es waren insgesamt 40 Parkplätze, die dadurch frei geworden sind, statt eben Autos standen dann da sogenannte schöne Flächen. Das sind so Holzkonstruktionen auch vom Bezirk Schöneberg. Und das sind Parklets, das heißt, die nehmen den Platz von einem Parkplatz in Anspruch, also 12 Quadratmeter ungefähr. Und in diesen Parklets gab es dann ganz unterschiedliche Nutzungen. Also es gab insgesamt 10 von diesen schönen Flächen auf den eben ehemals Parkplätzen verteilt am Straßenrand. Und da gab es zum Beispiel dann das begrünte Parklet, wo man Pflanzen selber ziehen konnte, oder ein Arbeitsparklet mit Tisch, wo man eben dann draußen unter freiem Himmel mit dem Laptop sitzen konnte, oder ein Parklet zum Entspannen mit Hängematte. Dann besonders beliebt war das Parklet zum Tauschen und Verschenken von Kleidung. Genau, und dann gab es darüber hinaus auch noch selbstorganisierte Nachbarschafts-Zusammenkünfte, also dass sich da eben Menschen aus der Nachbarschaft zum spontanen Abendessen oder so getroffen haben. Und es gab aber auch organisierte Nachbarschaftsfeste, auch von dem Projekt Kiez erfahren, die eben dann zusammen mit Anwohnenden da auch nochmal verschiedene Formate ins Leben gerufen haben. Also es das heißt, dass über diesen Monat verteilt diese Fläche auf einmal ganz anders aussah und anders genutzt wurde und es eben auch nochmal so eine ganze Reihe an Veranstaltungen und Formaten gab.
Hattest du so ein Lieblingsparklet?
Ja, ich mochte tatsächlich das begrünte Parklet eigentlich ganz gerne, wo so die Pflanzen an diesen Holzpfosten so entlang gerankt sind. Und aber das Parklet zum Entspannen, das war auch echt nicht schlecht, mit eben Hängematte und noch so Schirmen aufgespannt, weil es war ja August, also ganz schön heiß. Das heißt, da konnte man immer ganz gut mal eine Pause machen.
Das stelle ich mir auf jeden Fall sehr schön vor. Wer war denn alles an diesem Projekt beteiligt? Also, ja, wer hat damit das Projekt organisiert und welche Rolle hatte denn auch die kommunale Verwaltung? Also in dem Falle ja das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg.
Genau, also die haben das natürlich genehmigt oder auch genehmigen müssen, also weil es ja im öffentlichen Straßenraum stattgefunden hat. Und da gab es auch Absprachen natürlich vorab. Und dieses ganze Organisatorische, also die Durchführung, lag eben bei dem Projekt Kiez erfahren, das du ja auch schon vorgestellt hast. Das heißt, das war auch nochmal ein Team aus engagierten Personen, die da wirklich dieses ganze drumherum organisiert haben, auch den Aufbau von diesen Parklets und dann auch die Beteiligung mit den Anwohnenden zusammen. Genau, und dann gab es eben noch uns als Forschungsteam, die das dann begleitet haben, um zu gucken, was für Effekte gibt es eigentlich, wie wird das auch akzeptiert und wie ist eben auch so die Resonanz von der Umgestaltung.
Also nun würde ich eigentlich ganz gerne mehr von eurer Untersuchung und eben auch von euren Ergebnissen erfahren. Also was genau habt ihr denn dann mit eurem Team in dieser autofreien Sommerstraße untersucht? Und ja, was waren die Ergebnisse dessen?
Ja, wir hatten so zwei wesentliche Forschungsbausteine. Und zwar wollten wir erstmal gucken, wie wird überhaupt dieser neu umgestaltete Raum genutzt. Und dafür haben wir eine Straßenraumkartierung gemacht. Das heißt, wir haben kartiert, wie Fußgängerinnen und Fußgänger sich über den Straßenraum verteilen und welche Routen die auch laufen. Und wir haben auch kartiert, wie lange die sich da aufhalten. Und das haben wir vor dem Projekt gemacht, um eben eine Referenz zu haben und dann während des Projekts, also während der Umgestaltung. Und das war auf jeden Fall schon mal sehr interessant, weil wir da festgestellt haben, dass die Menschen wirklich sehr schnell sich verteilt haben, sich quasi diesen Straßenraum angeeignet haben und wirklich größtenteils auf der Straße gelaufen sind. Vor dem Projekt war das natürlich auf dem Bürgersteig in erster Linie und dann aber während des Projekts eben ja wirklich auf der Straße, dass es auch deutlich längere Aufenthalte gab. Und wir konnten zum Beispiel darüber auch erkennen, welches Parklet das beliebteste ist, weil wir halt gesehen haben, dass ein Parklet besonders häufig angesteuert wurde.
Und welches war das?
Genau, willst du raten? Es war das Tauschen und Verschenken Parklet.
Ja, okay. Ja, sehr schön.
Genau. Und dann hatten wir eben noch den anderen Forschungsbaustein. Das war eine größer angelegte quantitative Haushaltsbefragung. Das heißt, da haben wir über einen Papierfragebogen alle Haushalte in der Straße selbst, aber auch in den angrenzenden Straßen gefragt, eben in diesen Fragebogen eben auszufüllen und an der Befragung teilzunehmen. Und darüber konnten wir dann eben auch auswerten, wie die Menschen im direkten Wohnumfeld das wahrnehmen und wie eben auch die Akzeptanz ist. Und das war für uns natürlich auch sehr interessant, gerade eben diese Frage der Akzeptanz ist ja immer ganz wesentlich auch bei solchen Umgestaltungen. Aber wir haben dann natürlich auch nochmal da weiter gefragt, auch wie die Menschen den Raum genutzt haben und aber auch, was es vielleicht für Unterschiede gibt bei verschiedenen Zielgruppen.
Ja, wie wurde denn die Sommerstraße angenommen von den Anwohnern? Ich meine, es klingt ja alles total schön mit irgendwie ja, dem Entspannungsparklet und das Tauschparklet, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ihr habt 40 Parkplätze für Autos weggenommen, dass es da wahrscheinlich auch etwas ein paar Widerstände und Vorbehalten gab bei den Anwohnern. Ja, was waren denn da die Ergebnisse?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben festgestellt, dass die Umgestaltung ja wirklich sehr kontrovers aufgefasst wurde. Und wir haben tatsächlich in den Daten genau gleich viele Personen, die gesagt haben, sie finden diese Umgestaltung positiv, wie eben die anderen gesagt haben, dass sie das negativ finden. Und daran kann man schon auch ganz gut erkennen, dass eben so dieses Thema Verkehrswende auch im Zusammenhang eben mit der Transformation des öffentlichen Raums nach wie vor auf jeden Fall ein kontroverses Thema ist. Und das sehen wir auch jetzt nicht nur in der Barbarossastraße, sondern auch an anderen Orten. Und wir haben auch festgestellt, dass es aber nochmal Unterschiede gibt, eben wenn man sich verschiedene soziodemografische Merkmale anschaut. Also zum Beispiel Frauen und jüngere Menschen sind dieser Umgestaltung eher positiver gegenüber eingestellt gewesen und Männer und ältere Menschen eben eher negativer. Und das zeigt natürlich auch, dass auch dann so zielgruppenspezifische Angebote wichtig sind, um eben auch dann aber zu schauen, ja, wie auch Kritikerinnen in solche Umgestaltungen integriert werden können.
Du hattest ja vorhin auch gesagt, dass es ja besonders eigentlich für die BürgerInnen vor Ort, die dort wohnen oder in nächster Nähe wohnen, gab es denn vielleicht sogar auch so eine Art Tourismus oder irgendwie auch eine Auswirkung auf Cafés in der Nähe, was irgendwie mehr Café to go gab? Also kannst du davon auch was berichten? Das fände ich auch noch total spannend.
Ja, also da habe ich für die Barbarossastraße jetzt keine Daten, also im Sinne von, wo kamen die Leute her oder wie ist auch die Auswirkungen der Gewerbetreibenden oder auf die Gewerbetreibenden. Wir haben aber ja noch ein anderes Realexperiment durchgeführt in Charlottenburg, also wo temporär eine Kreuzung zu einem Stadtplatz umgewandelt wurde. Und da haben wir auch Passanten und Passantinnen befragt. Und das war so, dass der Großteil der Menschen dort schon auch aus dem näheren Wohnumfeld eigentlich kam, also so im 1 Kilometer Umkreis, und dass die aber deutlich positiver eingestellt waren, was diese Umgestaltung angeht. Natürlich auch, weil es nicht direkt vor der eigenen Haustür ist. Aber genau, da hatten wir eine sehr, sehr hohe Zustimmung. Das war so bei 90% der Befragten, dass die gesagt haben, sie finden so eine Umgestaltung toll.
Eine Umgestaltung einer Kreuzung.
Genau, zu eben so einem verkehrsberuhigten oder autofreien Stadtplatz. Genau. Was wir auch noch festgestellt haben, ist, also wir haben auch auch mit Katharina zusammen nochmal psychologische Faktoren analysiert, also inwiefern beeinflussen psychologische Faktoren auch die Akzeptanz. Und da haben wir zum Beispiel festgestellt, dass die empfundene Fairness ein ganz wichtiger Aspekt ist. Also wenn die Menschen das Gefühl haben, dass zum Beispiel diese Umgestaltung ja, in Bezug auf die Raumaufteilung, aber auch generell gerecht ist, dann sind sie eben auch eher bereit, diese Umgestaltung zu akzeptieren. Und das ist natürlich auch ein relevanter Hinweis für die Planung, weil es dann natürlich zielführend ist, auch so dieses Thema Gerechtigkeit in der Mobilität zu adressieren.
Wie kann man das zeigen? Also wie kann ich mir das jetzt vorstellen, dass Leute das als gerecht oder vielleicht auch als ungerecht wahrnehmen?
Also zum Beispiel, also man kann zum Beispiel sagen, im Sinne von jetzt sind alle Autos weg oder es ist auf einmal gar kein Platz mehr auf der Straße für Autos. Deswegen ist es quasi eher eine ungerechte Aufteilung, weil jetzt der gesamte Platz nur noch für zu Fuß gehende und Radfahrende vorhanden ist. Aber man kann es quasi auch andersrum aus diesem Gerechtigkeitsaspekt sehen, im Sinne von aktuell ist es schon so, dass der Großteil des öffentlichen Raums vom motorisierten Verkehr eingenommen wird. Und deswegen ist es quasi jetzt gerecht, wenn eben ein Teil oder einige Straßen dann komplett für aktive Mobilität zur Verfügung gestellt werden.
Okay, also es ist einfach wichtig, das auch irgendwie zu thematisieren, eben bei dieser Umgestaltung.
Genau, ja.
Gibt es vielleicht etwas, was euch irgendwie überrascht hat bei der autofreien Sommerstraße Barbarossa, bei den Ergebnissen?
Also was mich bei dieser Kartierung überrascht hat, ist, dass tatsächlich eben der Straßenraum so schnell angenommen wurde als Aufenthaltsort und dass die Menschen eben wirklich sehr schnell die Straße sofort genutzt haben zum zu Fuß gehen, weil ich zum Beispiel von dem Projekt Ottensen macht Platz in Hamburg da Ergebnisse kenne, dass die Fußgängerinnen da eher auf den Bürgersteigen geblieben sind, obwohl die Straßen dann auch autofrei waren für einen gewissen Zeitraum. Genau, und das war aber jetzt in der Barbarossa Straße nicht der Fall. Und wir können jetzt nicht genau sagen, woran das liegt, aber es kann zum Beispiel sein, dass das eben mit diesem Parklets zusammenhängt, dass dadurch so viel auch Nutzungsangebote da waren, dass es natürlich auch alles ein bisschen auf die Straße dann gedrängt ist, weil die Menschen Interesse hatten, da vorbeizuschauen. Genau, und ansonsten ist vielleicht auch so quasi ein bisschen überraschend, dass diese Hauptergebnisse oder Erkenntnisse gar nicht so überraschend sind. Im Vergleich zu den anderen Untersuchungen, die wir eben auch schon hatten und haben in Berlin, in Kreuzberg und Charlottenburg, wo wir eben ähnliche Projekte begleitet haben und da im Prinzip auch immer wieder ja, auf gleiche Ergebnisse stoßen, was natürlich gut ist, weil das zeigt, dass es auch stabile Ergebnisse sind. Aber es zeigt eben auch, dass diese Umgestaltung des Straßenraums jetzt nicht so kiezspezifisch ist, sondern eben ja wirklich übergreifend zu ähnlichen Ergebnissen führt.
Cool, ja, spannend, Julia, danke schön.
Gerne.
Ja, und dann möchte ich jetzt von der Umgestaltung des gesamten Straßenraums und von den Hängematten, die ich gerne mal ausprobieren würde, demnächst zur aktiven Mobilität kommen. Und genau, zu dir, Katharina. Und zu den Pop-up-Radwegen in Friedrichshain-Kreuzberg. Genau, zu Beginn der Pandemie wurden in Friedrichshain-Kreuzberg, ein Bezirk in Berlin, Pop-up-Radwege eingerichtet. Und diese gingen ja durch die ganzen Medien in Deutschland und sind inzwischen auch in vielen anderen Kommunen vorzufinden. Kannst du uns zunächst erklären, was genau ein Pop-up-Radweg ist?
Ja, sehr gerne. Also wie der Name schon sagt, poppen oder tauchen sie halt plötzlich auf im Straßenbild und verändern dadurch natürlich auch das Straßenbild. Meist wird zum Beispiel eine Fahrspur oder ein Parkstreifen in Radwege umgewandelt. Dazu werden meistens Baustellenmaterialien genutzt, wie zum Beispiel gelbe Markierungen auf dem Boden und Leitplankbarken oder sogenannte Warnbarken. Das sind diese Plastikpfosten, die wir halt immer an Baustellen sehen und die so eine rot-weiße Markierung haben, werden genutzt, weil die sich eben so schnell verschieben lassen oder verändern lassen, sodass so ein provisorischer Schutz entsteht zwischen dem motorisierten Verkehr und zwischen dem Radverkehr. Das Besondere daran ist, dass ja auch so Radverkehrsanlagen eine sehr, sehr lange Planung normalerweise benötigen, so am Schreibtisch und mit diesen Pop-up-Radwegen genau, gibt es einfach diese Möglichkeit, es schneller quasi vom Schreibtisch auf die Straße zu bringen, im Straßenraum auszuprobieren und dann gegebenenfalls noch nachzubessern oder nachzujustieren. Das heißt, wenn zum Beispiel gesehen wird, dass Rettungswagen nicht genug Platz haben, um durchzukommen oder es bestimmte andere Probleme mit Lieferzonen und so weiter gibt, dann wird das sofort erkannt und kann nochmal angepasst werden, bevor halt ja schon mit hohem finanziellen Aufwand halt so feste bauliche Trennungen an der Straße installiert werden. Und somit kann man halt sehr flexibel auf Krisen- und Gefahrensituationen wie damals die Pandemie oder auch die Klimakrise reagieren.
Pandemie hast du ja schon erzählt, genau. Im Jahr 2020 hast du ja gemeinsam mit Professor Dr. Sophia Becker, Dr. Dirk von Schneidemesser, Alexandre Cassero, Sean Schmitz und Dr. Erika von Schneidemesser die Auswirkungen der Pop-up-Radwege Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg untersucht. Warum habt ihr euch eigentlich genau diesen Bezirk angeschaut?
Ja, also zum einen, weil dort die meisten Pop-up-Radwege entstanden sind. Also das Straßen- und Grünflächenamt in dem Bezirk war sehr gut aufgestellt und sehr motiviert, ziemlich viele der Pop-up-Radwege möglichst schnell auf die Straße zu bringen und hatte da war eine sehr große Vorbildfunktion, auch weit über Berlin hinaus. Und zum anderen hatten wir uns halt schon, bevor überhaupt die Pandemie ein Thema war, den Cottbusser Damm als eine sogenannte Case Study, also als einen Fall ausgesucht, weil dort halt langfristig auch ein geschützter Radweg, also mit fester baulicher Trennung entstehen sollte. Und da wollten wir halt nachher und vorher Befragungen und Messungen durchführen. Und hatten dadurch auch schon Kontakte einfach zum Bezirksamt und konnten das relativ gut und schnell dann auch so umsetzen.
Okay. Ja, in eurer Studie habt ihr ja die Nutzung sowie auch die Akzeptanz der neuen provisorischen Radverkehrsanlagen untersucht und auch die Effekte dieser neuen Infrastruktur auf die Luftqualität ermittelt. Wie kommt es eigentlich dazu, dass ihr diese unterschiedlichen Themen, also die Akzeptanz und die Luftqualität, gemeinsam in einer Studie betrachtet? Das sind ja schon recht unterschiedliche Forschungsdisziplinen.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das hat vor allem was mit dem Institut, wo ich arbeite, zu tun, mit den RIFs. Da sind wir halt der Meinung, dass die Herausforderungen wie die Klimakrise sich halt nur gemeinsam bewältigen lassen und versuchen möglichst oft halt so naturwissenschaftliche Perspektiven mit sozialwissenschaftlichen Perspektiven zu verbinden und im besten Fall noch die Praxis mit einzubeziehen. Wir glauben halt, dass es vor allem so für EntscheidungsträgerInnen, die im Alltag oder in der Praxis sehr wenig Zeit haben, wichtig ist, möglichst viele Informationen aus verschiedenen Perspektiven auf einen Blick zu bekommen, um daraus dann halt bestimmte Schlussfolgerungen abzuleiten und etwas schnell umzusetzen. Genau, deswegen haben wir versucht, mit diesem Paper so bestimmtes Systemwissen oder auch Transformationswissen zu diesem neuen Phänomen, den Pop-up-Radwege, zusammen aufzuarbeiten und halt übersichtlich darzustellen.
Ja, also ich bin ja selbst die Pop-up-Radwege hoch und runter gefahren und würde mich aber jetzt trotzdem mal interessieren, was jetzt die zentralen Ergebnisse dieser Untersuchung gewesen waren.
Genau, also wir haben einmal die Luftqualität untersucht und zwar so wie, also genau, einfach so untersucht, welche Luftverschmutzung Radfahrende auf dieser Straße, auf diesem Cottbusser Damm halt ausgesetzt sind und halt vorher und nachher Messungen verglichen. Und da hat sich gezeigt, halt nach dieser Einrichtung der Pop-up-Radwege waren Radfahrende bis zu 22% weniger von Stickstoffdioxid ausgesetzt als vor der Einrichtung. Das heißt, für die Person mit dem Radverkehr, die auf dem Fahrrad sitzen, wie du wahrscheinlich, als du hoch und runter gefahren bist, es ist auf jeden Fall sehr viel besser von der Luftqualität, das, was eingeatmet wird. Außerdem haben wir halt gesehen, dass die Nacheinrichtung dieser Pop-up-Radwege der Cottbusser Damm, das eine sehr, sehr viel befahrene Straße ist, halt sehr viel öfter, häufiger benutzt wurde. Da gab es einen durchschnittlichen Anstieg von 73% in der Nutzung. Das heißt, dass Radfahrende vorher wahrscheinlich immer andere Routen genutzt hatten und dadurch, dass sich die Infrastruktur so verbessert hat, halt einen sehr deutlicher Anstieg einfach an Fahrradfahrenden dort zu verorten war. Und das Letzte war, was wir noch untersucht haben, ist eben die Akzeptanz, und da haben wir eine Umfrage in Berlin durchgeführt. Da hat sich gezeigt, was nicht sehr überraschend ist, in Abhängigkeit vom Verkehrsmittel oder mit welchem Verkehrsmittel sich Menschen identifizieren, dass unter den Radfahrern 94% die Einrichtung befürworten, unter den FußgängerInnen und ÖPNV-Nutzenden so 75-79% und unter den Autofahrern waren es nur 14,8%, während die Ablehnung unter den Autofahrenden sehr hoch war. Die war bei uns in der Studie, lag sie bei 79,3%. Dazu müssen wir sagen, dass es halt keine repräsentative Studie war für Berlin, aber es gab auch noch später repräsentative deutschlandweite Studien im Fahrradmonitor, und da hat sich gezeigt, dass ca. 70% aller Befragten repräsentativ für Deutschland, das heißt mit einer ähnlichen Altersverteilung und genau Verteilung von Geschlecht zu 70%, die Pop-up-Radwege befürworten.
Ja, spannend, also mehrheitlich auf jeden Fall, so 70% befürworten ist, und hatte ich das richtig verstanden, 73% mehr Radverkehrsbewegungen habt ihr festgestellt in der Zeit?
Genau, das war die so durchschnittliche Nutzungssteigerung. Also wir haben halt wir haben Daten halt vor der Einrichtung und nach der Einrichtung verglichen mit so einer Fitness-App. Strava heißt die, das heißt, das umfasst jetzt auch nicht alle Radfahrenden, aber die Zahlen sind relativ gut vergleichbar mit so offiziellen Zielstationen in der Stadt. Und da hat sich halt gezeigt, dass im Vergleich zu 2019 ein Anstieg von 73% auf der Nutzung von diesem Radweg gab und das auch quasi während der Pandemie, wo es halt noch sehr viele Maßnahmen gab, also wo Menschen eigentlich noch gar nicht so oft unterwegs waren, weil eben sehr viele aus dem Homeoffice gearbeitet haben. Und die Effekte zeigen sich auch über Sommer und Winter hin, Monate hinweg. Also es war nicht so eine Anfangseuphorie, sondern auch über einen längeren Zeitraum.
Ja, super. Gab es denn irgendwas, was euch auch überrascht hat?
Ja, also ich glaube halt wirklich so diese hohe Zahl an mehr Radfahrenden auf dieser Straße. Also wie gesagt, es war schon ein sehr großer Unterschied vorher, dass die halt sehr stark, eine sehr stark befahrene zweispurige Straße. Aber ich hätte halt gedacht, ich wohne da auch in der Nähe, dass die vorher auch schon sehr oft genutzt wurde, aber es ist nochmal wirklich so ein, ja, Mehrnutzung von 73% gab. Also diese hohe Zahl hat mich sehr überrascht an dieser Studien, diese Erhebungen.
Ja, nee, finde ich auch tatsächlich überraschend, obwohl ich da häufig lang gefahren werde und noch teilweise ja, Jugendliche oder Kinder gesehen habe, die ich vorher da nicht gesehen habe, sind 73% doch auch einfach viel. Ja. Ja, kommen wir doch mal wieder zu euch beiden, also auch dich, Julia. In der Studie haben ja Kraus und Koch 2020 untersucht, welche Effekte Pop-up-Radwege in 106 europäischen Städten haben. Und diese Städte waren zum Beispiel Paris, Budapest, Hannover, Uppsala, Straßburg, Dublin, Wien, also wirklich von Nord nach Süd, von West nach Ost in Europa. Und ja, sie konnten nachweisen, dass Pop-up-Radwegeprogramme durchschnittlich zu einer Erhöhung des Radverkehrs um insgesamt 7% in der gesamten Stadt führen. Ja, in Friedrichshain-Kreuzberg wurden ja die Pop-up-Radwege bereits verstetigt, das heißt, die geschützten Radwege oder Radfahrstreifen wurden permanent umgesetzt. Also kann man hier sicherlich von einem Erfolg der zunächst provisorischen Maßnahmen sprechen. Welchen langfristigen Effekt glaubst du, Katharina, haben denn die Pop-up-Radwege?
Ja, also ich glaube, sie sind einmal, haben sie eine große Symbolwirkung oder sind so ein Beispiel, dass Verwaltungsprozesse auch agil umgesetzt werden können. Das heißt, dass sich an bestimmte Gefahrensituationen, an bestimmte Krisen auch flexibel angepasst werden kann und etwas, was schnell umgesetzt werden muss, weil es einfach die Situation erfordert, dass es mit einem bestimmten politischen Willen und auch Mut möglich ist. Dann glaube ich auch eben, können sie halt sehr schnell politische Beschlüsse auf die Straße bringen und haben auch auf jeden Fall einen Mehrwert als Erprobungsmaßnahme, weil sie dann halt vorher nachher evaluiert werden und noch eben optimiert werden können. Ja, wie du auch schon gesagt hast, führen sie halt oftmals zur Verstetigung und damit zur allgemein besseren Radverkehrsinfrastruktur. Das heißt, die meisten Evaluationen sind irgendwie positiv gewesen oder wenn sie halt negativ waren, dass genau die Verwaltung dadurch halt trotzdem viel irgendwie an Wissen oder wirklich so Praxiswissen dazu gewonnen hat. Und ich glaube halt, dass diese vereinzelt eben ein sehr hohes Potenzial haben, wenn sie vereinzelt eingesetzt werden und es noch keine so größere Pläne für ein Radverkehrsnetzwerk gibt. Wenn sie jetzt an jeder Straße eingesetzt werden, dann wäre es halt ein viel zu großer Aufwand an diesem Monitoring und an der Evaluation, aber eben für so um den Menschen irgendwie überhaupt zu zeigen, was möglich ist und um halt so ein Praxiswissen zu gewinnen, sind sie, glaube ich, haben sie ein sehr hohes Potenzial und sind dadurch halt auch vor allem eben kostengünstig und es können auch viel Planungen mit hohem finanziellen Aufwand vermieden werden.
Okay, also für so eine schnelle, rasche Umsetzung und auch einfach für eine gute Kommunikation, ne? Um einfach mal in die Bevölkerung das zu streuen und dem Radverkehr ja, Breite zu geben und Fläche zu geben.
Mhm. Okay, Julia, wie sieht's denn aus mit den Sommerstraßen? Du hast jetzt so viel von diesem Entspannungspacklet erzählt, das würde ich natürlich sehr gerne mal ausprobieren. Gibt es da denn langfristige Effekte, die irgendwie schon abgesehen werden können und sollen diese Sommerstraßen beispielsweise wiederholt werden oder auch sogar verstetigt?
Also konkret bei der Barbarossa-Straße weiß ich jetzt nichts von Planungen, dass es verstetigt werden soll. Aber bei diesen anderen beiden Umgestaltungen, die wir auch mitbegleitet haben, also in Charlottenburg, da ist schon ein Teil verstetigt worden. Das war eben auch nur temporär für 5 Wochen und wird aber jetzt eben auch mit den Anwohnern zusammen beplant und ist schon seit, ich glaube, letztem Winter verstetigt. Und dann gibt es noch eine andere Umgestaltung in Kreuzberg, der Lausitzer Platz. Das ist auch nochmal ganz interessant, weil das eigentlich auch so nach diesem Konzept des Tactical Urbanism, so könnte man sagen, umgestaltet wurde. Also da war von vornherein klar, dass es nicht nur temporär ist, sondern dass das auf jeden Fall bleiben soll, wo eben 3 Straßen zu einer Fußgängerzone umgestaltet wurden. Und das ging aber auch so sukzessive, also Straße für Straße und eben auch über die Zeit hinweg dann mit Beteiligungsformaten und eben auch Stadtmobiliar und so. Das heißt, es wurde auch über die Zeit relativ, ja, langsam eigentlich dann auch gestaltet und soll dann auch perspektivisch umgebaut werden mit Entsiegelung und grün-blauer Stadtentwicklung auch, also Wasserflächen, Grünflächen schaffen. Genau, also das heißt, es gibt auf jeden Fall einige Projekte in Berlin, aber auch in anderen Städten, wo solche Konzepte verstetigt werden oder eben auch, wo dann wirklich jedes Jahr eine Sommerstraße wiederkommt, dass man quasi sagt, ja, im Sommer, wenn eben auch eh mehr Menschen draußen sein wollen, dann werden bestimmte Straßen autofrei und werden eben als Sommerstraße genutzt.
Ja, cool, das klingt sehr vielversprechend. Da freue ich mich drauf.
Was uns noch interessieren würde, ist, ob Sommerstraßen und Poppa-Radwege auch in anderen großen deutschen Städten wurden die ja eingerichtet, wie in München und Hamburg. Aber wie schaut es eigentlich mit der Übertragbarkeit solcher temporären Maßnahmen für kleinere Städte aus? Wie schätzt ihr deren Möglichkeit und die Relevanz ein, solche Interventionen umzusetzen?
Ja, also an sich ist es auf jeden Fall übertragbar, weil ja im Prinzip die Regelwerke genutzt werden für solche Umgestaltungen, also die STVO, die ja bundesweit gilt. Das heißt, an sich ist es schon übertragbar und kann in anderen Städten oder eben auch durch andere Verwaltungen gemacht werden. Bei den Pop-up-Radwegen ist es natürlich so, dass wir in Berlin so ein bisschen den Vorteil haben, dass relativ viel Platz aktuell zur Verfügung steht auf den Straßen. Das heißt, da kann man relativ einfach mal eine Autospur in eine Radspur umwandeln. In so historischen Innenstädten mit engen Gassen ist dann schon schwieriger. Also da muss man die vorhandene Autospur eben dann aufzuteilen, muss man schon klarer oder grundsätzlicher entscheiden, welches Verkehrsmittel man halt priorisieren möchte. Also das Fahrrad dann eben oder das Auto. Das heißt, da ist natürlich dann einfach nochmal ja, andere Gegebenheiten so durch den Platz als jetzt eben in Städten mit mehr Platz. Aber an sich auf jeden Fall möglich und zeigt sich auch schon, ja.
Katharina, hast du da noch zu was zu sagen?
Nee, ich glaube, das hat Julia schon ganz gut zusammengefasst. Ich hätte es genau in sehr ähnlichen Worten gesagt zu dem Papa-Brat-Wegen. Das passt gut.
Okay. Aber welches Potenzial glaubst du denn, Katharina, haben temporäre Maßnahmen generell für die Verkehrswende und was sind die zentralen Erfolgskriterien hier?
Also, wie gesagt, ich glaube schon, dass so einzelne Maßnahmen, jetzt auch eben gerade in kleineren Städten, wo sich Menschen vielleicht noch gar nicht so in Kontakt gekommen sind mit, ja, wie könnte unsere Fläche denn anders genutzt werden oder wie kann denn so ein abstrakter Begriff wie die Mobilitätswende überhaupt aussehen, dass die dafür ein sehr, sehr hohes Potenzial haben. Ich glaube, so Erfolgskriterien sind eben genau die Planung, frühzeitig auch Transparenz zu machen. Also was jetzt bei der Pandemie gar nicht so einfach war, diese Pop-up-Radwege sind halt von heute auf morgen auf die Straße gekommen und es kam halt da auch so zu viel Irritation von Autofahren oder so Unverständnis. Also da halt so genau so ein bisschen so Kommunikationsmaßnahmen auch frühzeitig mitzudenken und Menschen zu informieren. Und solche Maßnahmen auch wie eben von Beteiligungsprozessen, also die Anwohner, die BürgerInnen mit einzubeziehen. Also ich glaube, daran ja, ist auch super wichtig, um halt eben erfolgreiche solche Infrastrukturen auf die Straße zu bringen und genau, halt so einzelne Projekte zu machen und dann aber mit diesem gesammelten Praxiswissen sehr schnell auch in so eine verstetigte Infrastruktur zu gehen.
Also Zielverstetigung. Ja, super. Julia?
Ja, ich schließe mich Katharina an. Also ich denke auch, dass es gut ist, dass temporäre Maßnahmen vor allem zeigen können, was ist möglich. Also wie kann der Straßenraum noch genutzt werden, auch einfach um so die Vorstellung mal aufzuweiten. Und was eben teilweise dadurch dann auch nochmal möglich ist, dass man wie so eine Realbeteiligung schafft. Also dadurch, dass eben direkt was im Straßenraum verändert wird, es direkt sichtbar ist, äußern sich die Menschen natürlich auch dazu. Und das kann man dann natürlich sehr gut aufgreifen und eben besser aufgreifen, oft als wenn man vorab Befragungen macht und sagt, wie würden Sie denn entscheiden, wenn das und das passieren würde, als wenn es dann eben wirklich tatsächlich vor Ort passiert.
Ja, ausprobieren, testen.
Genau, Menschen können sich vieles immer nicht vorstellen. Ich glaube, man muss alles einmal selber erfahren und dann erleben. Ja, als letztes würde ich eigentlich gerne von euch noch wissen, was ihr Personen, die jetzt in der Planung arbeiten oder eben auch politischen EntscheidungsträgerInnen, basierend auf euren Studien, auf den Ergebnissen eurer Studien, gerne mitgeben möchtet. Also zum Beispiel, wie kann auch Politik und Verwaltung solche temporären Maßnahmen, die ihr jetzt vorgestellt habt, gut integrieren? Julia, vielleicht fängst du an.
Ja, genau. Also es zeigt sich in unseren Studien, dass also auch mit Interviews, durch Interviews mit der Verwaltung, die wir auch geführt haben und aber auch mit Forschenden zu dem Thema, zeigt sich, dass es aktuell so ist, dass man vor allem Mut zur Veränderung braucht in der Verwaltung, also um die Verkehrswende eben umzusetzen. Und es sollte jetzt natürlich nicht nur allein an der Verwaltung oder an einzelnen Personen hängen, eigentlich das Thema Verkehrswende, wenn man sagt, wir wollen eben ein anderes Mobilitätssystem schaffen. Und das bedeutet für die politischen Entscheidungsträgerinnen im Prinzip, dass wenn sie halt die Verkehrswende umsetzen möchten, dass sie dann auch die entsprechenden Grundlagen schaffen müssten, also über rechtliche Rahmenbedingungen, aber auch über Förderprogramme. Und aktuell scheint es eben eher so zu sein, dass Planerinnen mit Strukturen und Regelwerken arbeiten müssen, die so im Prinzip für die autogerechte Stadt entstanden sind oder in der Zeit entstanden sind. Und das ist dann natürlich eine große Herausforderung, diese Regelwerke anzuwenden und damit unsere Städte jetzt auf einmal irgendwie nachhaltig, gesund und irgendwie grüner zu machen. Und da denke ich, ist es einfach wichtig, die entsprechenden Strukturen und Rahmenbedingungen zu schaffen. Sonst ist es halt so, wie wenn wir einen Garten mit so einem kleinen Eimer bewässern wollen. Das geht natürlich, aber es ist halt deutlich effizienter, wenn man eine große Gießkanne hat oder einen Gartenschlauch.
Sehr schön. Und Katharina, was möchtest du den Personen in der Verwaltung und in der Politik gern mitgeben?
Genau, also ich kann mich da gut anschließen an dem, was Julia gesagt hat. Und ich werde außerdem noch vielleicht hinzufügen, eben ja, sich auch überregional zu vernetzen. Also gerade wenn es irgendwie einzelne Menschen in der Verwaltung sind, die immer wieder ziemlich viel Widerstand bekommen, einfach auch ja, zu schauen, was passiert in Nachbar, in Kommunen, was passiert woanders und da halt so einen Rückhalt sich aufzubauen und so wie genau dieses Kollektiv in den Vordergrund zu stellen und ja, wie so eine ja, überregionale Gruppe zu haben, die alle die gleiche Vision haben, die alle den gleichen Mut und den politischen Willen vielleicht auch mitbringen und sich da gegenseitig zu unterstützen und immer wieder zu ermutigen, dass es an anderen Orten auch klappt und dann wahrscheinlich auch in ja, dem Ort, wo ja, die Personen gerade tätig sind.
Ja, vielen Dank, Julia und Katharina, für diese spannenden Einblicke. Und vielen Dank auch an unsere Hörerinnen, dass ihr alle eingeschaltet und euch neues Radwissen angehört habt. Danke auch an das ganze Team von Fair Spaces und an das Bundesministerium für Digitales und Verkehr und an The Trouble Notes für den Jingle.
Ja, und in der nächsten Folge widmen wir uns dem Thema Governance. Hier stellen und diskutieren wir das Forschungsprojekt CORA. CORA steht für Beseitigung von Umsetzungshemmnissen in der kommunalen Radverkehrsplanung, soziotechnische Innovation und kommunale Steuerungsmöglichkeiten. Wir werden dazu mit Thomas Stein vom DIFU, dem Deutschen Institut für Urbanistik, und Stefan Lüdecke von der Stadt Frankfurt sprechen.
Und möchtet ihr die nächste und natürlich auch keine weitere Folge verpassen, dann folgt uns am besten auf LinkedIn, Twitter, Mastodon oder abonniert einfach unseren Newsletter. Alle Links dazu findet ihr auf unserer Webseite fair-spaces.de. In unseren Shownotes findet ihr zudem auch weitere Informationen zu dem Thema und zu den Studien. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.